Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen im Studio. Guten Tag. Die Gedanken sind frei. Immer wieder war das Volkslied in Zeiten politischer Unterdrückung Ausdruck für die Sehnsucht nach innerer und äußerer Freiheit. Wie frei die Kultur nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen noch ist, darüber sprechen wir im Laufe dieser Sendung. An der freien Kunst zu sparen kostet zu viel, heißt es schon länger aus Berlin. Dort haben heute Kulturschaffende mehr als 30.000 Unterschriften Kulturstaatsministerin Claudia Roth vorgelegt. Auch die Filmfestspiele in Venedig sind in ihrer 81. Ausgabe nicht frei von politischen Stoffen. US-Schauspieler George Clooney nutzte den roten Teppich für ein politisches Statement, und auch in vielen Filmen, die am vergangenen Wochenende liefen, ging es um gesellschaftlich relevante Themen. Mit unserer Filmkritikerin Katja Nicodemus wollen wir über zwei amerikanische Filme sprechen, die in Venedig jetzt zu sehen waren. Der erste, The Order von Justin Kersel, lief gestern Morgen. Ein Film über rechtsextremistischen Terrorismus in den USA in den 80er Jahren. Katja, wie blickt dieser Film auf die Welt und macht er das überzeugend?
Ja, also er packt das Thema in einen Genrefilm, in einen Polizeithriller nämlich. Und es geht um einen wahren Fall aus den 1980er Jahren, als nämlich eine rechtsextreme Gruppe namens The Order, also wie der Titel, eine Gruppe weißer Suprematisten eine Reihe von Banküberfällen und Terroranschlägen verübt hat in den USA. Und dieser Thriller von Justin Kersel, der stellt den Anführer der Extremisten, Robert Matthews, den hat es wie gesagt richtig gegeben, ins Zentrum. Er zeigt ihn als einen charismatischen Rattenfänger, und ihm gegenüber steht die Figur eines Polizisten, gespielt von Jude Law. Und leider, muss man sagen, bedient der Film die Klischees des Genres, nämlich der Polizist, der ist versehrt, gebrochen vom Kampf gegen das Böse und die Kriminalität, er schluckt Pillen, er hat eine Herz-OP hinter sich, und der Cop und der Bösewicht, die erkennen einander, sie haben sich mehrmals gegenseitig im Visier und lassen dann die Waffen wieder sinken. Und ich muss sagen, es ist ein sehr männlicher Film, also die Frauen gebären Kinder und erhalten Todesnachrichten, und ich muss sagen, ich kann und will dieses Typengehabe und diese Männerprosen eigentlich nicht mehr sehen, zumal das Thema Rechtsextremismus dabei ziemlich untergeht.
Dann lassen wir uns da schnell einen Haken dran machen und gehen zum nächsten Film. The Brutalist von Brady Kobe, ein Film über den jüdischen Architekten und Holocaust-Überlebenden Laszlo Todt, verkörpert von Adrian Brody. Todt war ein Künstler, der am Bauhaus in Dessau gelernt hatte, später den Brutalismus vertrat, daher der Titel, und mit seiner Frau aus Deutschland fliehen musste. Der Film dauert 3,5 Stunden, das klingt nach hartem Stoff.
Es ist harter Stoff. Ich würde auch sagen, der Film ist das, was man einen Hammer nennen kann. Und für mich ist er ehrlich gesagt jetzt schon der Gewinner des Goldenen Löwen. Ich hänge mich da ein bisschen aus dem Fenster. Das ist gerade Halbzeit beim Festival. Aber die Hauptfigur, eben dieser ungarische Architekt, gespielt von Adrian Brody, das ist eine irre Geschichte dieses Mannes. Der Film beginnt nämlich mit einer wilden Montage dunkler Bilder, kreischende Geräusche, geisterhafte Schemen. Und dann wird dieser Architekt von diesem Film in den USA ausgespuckt geradezu. Wir sehen nämlich die schräg ins Bild ragende Freiheitsstatue. Und dieser Architekt, der hat eben das Konzentrationslager knapp überlebt. Er will in den USA ein neues Leben anfangen, seine Frau und seine Nichte später nachholen. Und durch Zufall gerät er an einen superreichen Unternehmer, einen Tycoon, wie man so sagt. Und dieser herrische Mann, der glaubt an die Visionen des Architekten. Er gibt ihm einen großen Auftrag. Auf einem Hügel soll Laszlo Todt ein gigantisches Gebäude in seinem modernistischen Stil, im Bauhausstil, errichten. Und Guy Pearce spielt diesen Tycoon mit schmierigem Charisma, und seine Figur verkörpert eben auch einen amerikanischen Abgrund, der sich dem Architekten so langsam erst offenbart. Also einen Abgrund aus Geld und Hybris, der Abgrund des Antisemitismus, auch einen Abgrund sexueller Gewalt. Und das erzählt dieser Film eben, Sie haben schon gesagt, in 3,5 Stunden auf 70 Millimeter. The Brutalist, ein echtes Epos, kann ich nur sagen.
Ernste und relevante Themen, von denen wir da hören. Aber es gab ja auch schon einige Lockerheit und Coolness auf dem roten Teppich. Dort fielen vor allem Brad Pitt und George Clooney ins Auge. Ganz kurz, ihr Film Wolves lief ja außer Konkurrenz. Wie harmonieren die beiden da so gut wie im richtigen Leben?
Also ich meine, die beiden traten ja auf dem Lido im Partnerlook auf, also mit pastellfarbenen Anzügen und weißen Oberteilen bei Fotocall und bei Pressekonferenz. Das war sozusagen die medialisierte Verlängerung ihres Leinwandauftritts. Denn die beiden spielen in Wolves wirklich im Duett. Sie spielen zwei Fixer, zwei Cleaner, zwei Tatortreiniger, die sich spiegelbildlich gleichen in Kleidung, in Auftreten, in Arbeitsweise. Und wie der Titel schon sagt, eigentlich sind sie Wolves, einsame Wölfe, allein, verschwiegen, diskret arbeiten sie. Aber als eben in einem Hotelzimmer eine Leiche und 4 Kilo Kokain entsorgt werden müssen, da bringt dieser Auftrag sie unfreiwillig zusammen. Und Clooney und Pitt, die haben ja eine tolle Chemie. Sie haben schon gesagt, als Gangster waren die in den Ocean's 11-Filmen wirklich, wir haben mit so einer jugendhaften Coolness unterwegs. Und leider setzt der Film nur darauf. Es gibt keinen weiteren Inhalt, keinen Schwung, auch kein Komödientiming. Es ist für nichts Platz, außer für die, kann man sagen, ausgestellte Coolness und zelebrierte Selbstironie. Also diese beiden Superstars waren jetzt in dieser Gangsterklamotte eine kleine Produktenttäuschung am Lido di Venezia.
Und so jung sind die beiden ja auch nicht mehr. Katja Nikodemus mit einer Halbzeitbilanz der Filmfestspiele in Venedig. Vielen Dank. Und vom roten Teppich geht es jetzt auf den Boden der Tatsachen. Der Kulturetat im Bundeshaushalt 2025 ist größer als im Jahr zuvor. Der vom Kabinett beschlossene Entwurf sieht Ausgaben von 2,2 Milliarden Euro vor. Im letzten Jahr waren es 2,15 Milliarden. Und doch gibt es Einschnitte, in erster Linie bei der Förderung der freien Szene. Unter anderem soll der Bundeszuschuss für das Bündnis internationaler Produktionshäuser komplett entfallen. Diesem Bündnis gehört zum Beispiel das Tanzhaus NRW in Düsseldorf an, das Europäische Zentrum der Künste Dresden-Hellerau und das Künstlerhaus Monsunturm Frankfurt. Dort fanden Schauspieler, Regisseurinnen, Tänzer und Performerinnen drastische Worte zu den geplanten Streichungen. Claudia van Laak.
Streicht man der freien Szene das Geld zusammen, ist das so, als ob ein Autokonzern seine Entwicklungsabteilung abschafft. Dieser Vergleich fasst zusammen, wie die Szene sich selber sieht und wie sie gesehen werden möchte. Als Avantgarde, die Genregrenzen überschreitet, neue Räume aufstößt und die tradierten Kulturinstitutionen belebt. Die Schauspielerin Mateja Medet.
Ab dem Moment, wo wir, diejenigen, die außerhalb des gesellschaftlich normierten Kreises leben, anfangen, unsere Geschichten so zu erzählen, wie wir es wollen, werden wir Teil der Gesellschaft und inspirieren diese, sich ebenfalls zu verändern. Wir sind die Zukunft. Wenn sie uns töten, wird die Kunst nach weißen, staubigen Bio-Knäckebrot schmecken. Bäh.
Gops, Quad und Shiji Pop zum Beispiel. Diese beiden Berliner Performance-Kollektive haben von der finanziellen Förderung der freien Szene profitiert. Sie wären ohne diese Unterstützung nicht dort, wo sie heute sind. Gops Quad hat in diesem Jahr den Silbernen Löwen der Theaterbiennale Venedig überreicht bekommen. Shiji Pop tritt in wenigen Tagen beim internationalen Tanzfestival Shanghai auf. Ilia Papateodoru von Shiji Pop.
Diese Produktionsweise, diese experimentelle Art, darstellende Kunst zu schaffen, haben also Schule gemacht. Sie sind in diesen Zusammenhängen hier gewachsen und entstanden. Wir sind dabei nicht reich geworden. Meine Rentenprognose liegt bei 1.300 Euro. Im Kollektiv erwarten wir keinen Profit. In uns wurde beständig investiert. Und unsere Dankbarkeit zeigt sich auch darin, dass wir weitergemacht und auch jetzt kämpfen werden.
Sie sehen das Erreichte bedroht. Sollten die geplanten Kürzungen im Bundeshaushalt tatsächlich Wirklichkeit werden? Der Jahresetat des Fonds Darstellende Künste soll knapp halbiert werden. In diesem Jahr betrug er 10,3 Millionen Euro. Im nächsten könnten es nur 5,6 Millionen sein. Ähnliche Kürzungen drohen auch den anderen Fonds im Bereich der Literatur, der Übersetzung, der Soziokultur, der Musik sowie der Stiftung Kunstfonds. Eine Förderung des Bündnisses internationaler Produktionshäuser, dazu gehören zum Beispiel Kampnagel Hamburg oder das Berliner Hebel am Ufer, kurz HAU. Diese Förderung ist im Entwurf des Bundeshaushalts 2025 überhaupt nicht mehr vorgesehen. Kürzungen hier, warnt der britische Regisseur und Schauspieler Tim Attles. Kürzungen hier werden sofort bemerkbar sein im Inland. Aber ich bin hier, um euch zu sagen, dass die Schäden auch außerhalb des Landes spürbar sein werden. Bitte schützt die Förderung der darstellenden Künste. Das, was ihr hier aufgebaut habt, ist wirklich einzigartig, lebendig, vital, respektiert und es wird benötigt. Verliert das nicht. Von Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist in dieser Frage wenig zu vernehmen. Das Bundeskabinett hat den Haushalt verabschiedet. Jetzt kommt es auf den Bundestag an. Werden die Kulturpolitiker im Parlament die Kürzungen im Bereich der freien Szene rückgängig machen? Die ersten Äußerungen stimmen hoffnungsfroh. Der SPD-Kulturpolitiker Helge Lind steht am Vormittag noch ganz unter dem Eindruck der Landtagswahlergebnisse von Thüringen und Sachsen. Der Rechtspopulismus will die Vielfalt nicht, die die freie Szene repräsentiert, sagt der Bundestagsabgeordnete.
Deshalb sage ich hier ganz bewusst und auch mit pathetischem Ausdruck, ich persönlich und auch meine Arbeitsgruppe und meine Partei stehen an Ihrer und an eurer Seite und wir werden mit aller Kraft entschieden dafür kämpfen, dass die freie Szene Bedingungen hat, unter denen sie anders als bei den drohenden Kürzungen arbeiten kann und Strukturen weiterentwickeln kann. Und wir wissen doch ehrlicherweise genau, dass es viel mehr Geld bräuchte als nur das Bestehende.
An der freien Kunst zu sparen, kostet zu viel. So haben sie ihre Petition überschrieben, die inzwischen gut 33.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner hat. In der nächsten Woche wird der Bundeshaushalt das erste Mal im Parlament beraten.
Eine Petition wehrt sich gegen vorgesehene Einschnitte bei der Förderung der freien Szene und weiterer Bündnisse, Claudia van Laak berichtete. Die Freiheit der Kunst ist im Grundgesetz in Artikel 5 Absatz 3 unter der Wissenschaftsfreiheit fest verankert. Ein Rechtsgut, kein absolutes, aber ein hohes mit konstituierender Wirkung für die Demokratie. Der Artikel schützt den Staat vor Eingriffen. Doch gelegentlich stößt dieser Abwehrmechanismus an Grenzen. Etwa dann, wenn eine Partei die Kultur als Wirkungsfeld für sich in Anspruch nimmt. Letzteres wird nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen nun befürchtet. Weil sich die AfD dort als starke Kraft behauptet hat, könnte das auch Auswirkungen auf die Kulturlandschaft haben. Darüber habe ich vor der Sendung mit Juliane Stückrath gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Freundeskreises des Theaters in Eisenach, Ethnologin und Stadträtin dort. Und ich habe sie gefragt, ist die Kunst nach den Wahlen in Thüringen nun noch frei?
Ja, erstmal haben wir ja noch keine Koalition. Wir wissen ja noch gar nicht, wer letzten Endes an der Regierung ist. Wir gehen mal davon aus, dass die AfD keine Koalitionspartner findet. Solange das der Fall ist, gehe ich davon aus, dass die Kunstfreiheit noch gewährt ist.
Nun ist es ja aber so, in Thüringen ist die AfD stärkste Kraft im Landtag. Damit hatte man ja auch gerechnet. Und sie verfügt sogar über eine Sperrminorität. Also in Sachsen hat sie die ja doch nicht erreicht. Aber damit kann es der AfD in Thüringen doch gelingen, bestimmte Gesetze im Landtag zu blockieren. Und das könnte die bisherige Finanzierung auch der Kultur bedrohen. Allerdings ist die ja ein bisschen kompliziert jetzt durch die bisherige Regierung bewusst noch vor den Wahlen bis 2030 vertraglich fixiert worden. Das dürfte doch schon mal für Entlastung sorgen, oder?
Zumindest für die Theater- und Orchesterlandschaft ist da eine Entlastung da. Insofern übe ich mich im Moment auch noch in Gelassenheit. Weil die Verträge existieren über die Legislatur jetzt hinweg. Aber vertraglich ist, also was die Finanzierung angeht, die Kultur meines Erachtens jetzt erstmal gesichert.
Wie sieht das bei Ihnen am Theater in Eisenach aus? Ist das Theater dort ein Ort der Vielfalt?
Das ist auf jeden Fall ein Ort der Vielfalt und die Spielpläne, die werden ja nun immer auch noch von der Theaterleitung gemacht. Und mir ist jetzt noch nicht zu Ohren gekommen, dass sich da irgendwie die Politik eingemischt hätte in diese Spielplangestaltung. Sicherlich muss ich eine Spielplangestaltung an den Bürgern orientieren, denn es ist ja auch nicht schön, wenn man vor einem leeren Saal spielt, weil das, was man spielt, bei den Leuten nicht gut ankommt. Mhm. Und hier kommt es einfach auf eine gute Mischung an. Und ich denke, da liegen in Eisenach mittlerweile auch große Erfahrungen vor, wie man diese Mischung gestaltet, auch wann man was in der Spielzeit positioniert, um zum Beispiel am Anfang mit einem schwungvollen Auftakt erstmal das Publikum zu binden und auch am Ende, wenn es so zum Sommer hingeht, eben dann auch doch nochmal Angebote zu machen, die eine breitere Öffentlichkeit ansprechen. Aber dazwischen gibt es unglaublich viele Freiräume. Und die gewährt das Landestheater Eisenach seinen Künstlern schon, dass die sich da auch verwirklichen können. Und insofern sind wir mit der Spielplangestaltung recht zufrieden.
Ihr Theater hat ja schon harte Kürzungsphasen hinter sich, auch Umstrukturierungen und befindet sich gerade, Sie haben es angedeutet, ziemlich im Umbruch. Es gab auch Mobbingvorwürfe und zuletzt wurden ja nur Gastspiele eingekauft. Ab dieser Saison soll sich das ändern mit einem eigenen Abendspielplan. Was steht denn drauf und was wollen Sie damit bewirken?
Wir freuen uns eigentlich darauf, nachdem nach vielen Jahren Kürzung es immer hieß, wird hier immer weniger, dass man jetzt erstmal zwei Schauspielstellen wieder mehr hat. Und das ist für uns ein gutes Zeichen, dass der politische Wille auch besteht in den demokratischen Parteien, die Theaterstrukturen, explizit auch in Eisenach, das Theater zu erhalten und vor allem auch weiterzuentwickeln. Also insofern ist da erstmal eine positive Lesart. Die anderen Dinge, die Mobbingvorwürfe, das sind ja theaterinterne Dinge, die den Leitungsstil angeht. Und da können wir uns als Förderverein ehrlich gesagt nicht wirklich einmischen. Wir sehen das, aber was eigentlich unser Anliegen ist, ist, dass das Image des Theaters ein positives ist in der Öffentlichkeit. Und das sind natürlich solche offenen Briefe ja nicht zwingend nützlich.
Und die offenen Briefe sind von den Mitarbeitenden an die Hausleitung geschrieben worden und in denen wurde die Hausleitung damit konfrontiert.
Ja, das muss jetzt theaterintern geklärt werden.
Aber Ihnen als Verein der Freunde und Förderer geht es um, wenn ich Sie richtig verstehe, eine stärkere Öffnung des Theaters hin zu möglichst vielen. Also wollen Sie einfach stärker in die Stadtgesellschaft einwirken und ist das gerade wichtig und eine Chance vielleicht auch.
Da arbeiten wir ja seit sehr vielen Jahren dran. Als ich vor 12 Jahren den Verein mit übernommen habe im Vorstand, war das Eisenacher Theater eigentlich durch eine große Verlustgeschichte geprägt. Es hieß immer nur, es ist ein Spartheater und es wird eh hier bald alles dicht gemacht. Und mit diesem Gefühl sitzt man nicht so gerne in einem Theater. Und mit so einem Gefühl freut man sich einfach auch nicht so über das, was auf der Bühne passiert. Das ist eigentlich eine massive Einschränkung des Kunstgenusses gewesen. So habe ich das persönlich sehr stark empfunden und da habe ich gesagt, da müssen wir gegen arbeiten. Das ist ja eigentlich eine Geschichte, die wir auch auf dem ganzen Osten so ausweiten können. Ja? So diese dauernden Verlusterzählungen, die machen einen mürbe und nehmen einem einfach auch den Stolz und die Freude an den Dingen.
Diese Opferrolle vielleicht auch.
Genau. Und die wollen uns ja eh alle nicht und Eisenach ist kein Theaterpublikum und all diese Reden. Und da haben wir ganz klar in den letzten 12 Jahren bewiesen, das ist genau das Gegenteil. Eisenach hat ein starkes Theaterpublikum, ein Publikum, was sich auch in Demonstrationen intensiv für sein Theater eingesetzt hat. Also das ist eigentlich vor allem die Arbeit unseres Theaters, ist die Imagepflege und auch über die Verwundungen, die passiert sind durch die Spartenkürzung, irgendwann auch mal hinwegzukommen.
Und welche Themen sehen Sie da, die gesellschaftlich im Moment bei Ihnen mehrheitsfähig sind? Ist das zum Beispiel der Heimatbegriff, von dem man ja viel hört? Oder ist das auch schon der Begriff toxisch, weil auch von der AfD gebraucht?
Nee, der Begriff ist eigentlich jetzt in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin, wird nicht toxisch begriffen. Der wird eigentlich, so wie ich das erlebe, als positiv bewertet. Heimat ist etwas, wo man Verantwortung übernimmt, womit man sich identifiziert und wo man sich einfach nicht erklären muss, eine Art Geborgenheitsraum. Und da gehört das Theater eben auch ganz wichtig mit dazu, für dieses Lebensgefühl in Eisenach. Einfach ein Ort, wo auch Kunst gegenwärtig stattfindet. Ja, mit Bach und Luther und Wartburg unterliegt man ein bisschen der Gefahr, dass man auch zu sehr musealisiert. Und das Theater ist da einfach für die Gegenwartskunst und Kultur einfach ganz, ganz wichtiger Punkt für die Stadt.
An Ihrem Theater arbeiten heute um die 80 Beschäftigte aus mehr als 15 Nationen. Da kam uns in Erinnerung, 2017 spielte am Theater Altenburg ein Schauspieler aus Burkina Faso den Hauptmann von Köpenick. Damals gab es rassistische Übergriffe gegen ihn. Ist es auch bei Ihnen in Eisenach schon einmal zu ähnlichen Vorfällen gekommen?
Ich wüsste nicht, dass das am Theater passiert ist. Das ist auch ein Grund, warum wir uns als Theaterförderverein so sehr stark machen für das Theater, weil es einfach ein wirklich gelebter interkultureller Ort ist, vorbildlichst, ja, wo sich Menschen aus unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen und aus unterschiedlichsten Ländern gemeinsam darum bemühen, dass diese Stadt kulturell reich ist. Und das finde ich eine Wahnsinnsbotschaft, die von unserem Theater ausgeht. Mir ist jetzt persönlich nicht bewusst, dass es da rassistische Übergriffe gegeben hätte. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass ich vor allem die jungen Menschen, die ja auch von Großstädten nach Thüringen, nach Eisenach kommen, schon vorher Gedanken machen. Wie ist das Lebensgefühl da? Bin ich anerkannt mit meiner Identität, mit meiner Herkunft, mit meinem Aussehen? Das wird schon auch immer mal thematisiert, diese Atmosphäre, diese Stimmung. Zum Beispiel in der letzten Spielzeit war Junge Choreografen ein Stück, was sich eben gerade mit diesen Ängsten und mit dieser Aggression, die ja in der Stadt durchaus zum Beispiel bei den Montagsdemonstrationen vorhanden ist, ja auch damit auseinandersetzt. Also wir schauen da sehr aufmerksam hin, aber ein direktes Beispiel für Diskriminierung habe ich jetzt noch nicht gehört oder erlebt.
Über die Zukunftsperspektiven des Theaters in Eisenach nach den Landtagswahlen in Thüringen sprach ich mit der Vorsitzenden des Freundeskreises des Theaters, Juliane Stückrath. Noch am Abend reagierten einige Schriftsteller auf das Ergebnis der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Die in Leipzig aufgewachsene Autorin, Journalistin und Publizistin Jana Hensel etwa sagte gestern im Programm von Deutschlandfunk Kultur:
Die politische Landschaft des Ostens war bisher geprägt durch die AfD und hat sich darin unterschieden von Westdeutschland. Und jetzt tritt eine zweite politische Kraft hinzu, das BSW, das den Osten noch einmal ein Stück weit anders macht.
Ihr Kollege, der 30-jährige Schriftsteller Lukas Rietschel aus der sächsischen Oberlausitz, beschreibt es so:
Sind die Entscheidungen wahrscheinlich schon zur Kommunalwahl getroffen worden. Also das ganz Kleine, also die Vereine, auch die Musikschulen, das sind alles Fragen der Städte sozusagen, ja, und dann auch der Landkreise. Da hat sich bei der Wahl vorher schon einiges in die Bahn gelenkt. Ich sehe das hier in Görlitz. Und da ist die AfD längst am Hebel. Also da müssen wir uns leider nichts mehr vormachen.
Soweit die Autoren Jana Hensel und Lukas Rietschel zur Landtagswahl. Als er 2005 das Institut für Medien- und Kommunikationspolitik gründete, hatte er schon eine Karriere als Direktor des Grimm-Instituts, gefragter Gesprächspartner für medienhistorische und medienpolitische Themen und auch als Filmemacher gelobter Dokumentationen hinter sich. Der Kommunikationswissenschaftler und Journalistikprofessor Lutz Hachmeister ist wenige Wochen vor seinem 65. Geburtstag gestorben. Er war auch Produzent mehrerer Filme. Von Propaganda und Politik handelte etwa sein Film Das Goebbels-Experiment. Zu seinen Buchpublikationen, den vielen, zählt unter anderem Heideggers Testament, Der Philosoph, Der Spiegel und die SS. Eines seiner letzten Bücher handelt von Südfrankreich, genauer vom Hotel Provençal. Dazu hatte er auch vor vielen Jahren einen Film gemacht. Im Gespräch mit Kultur heute sagte er vor wenigen Jahren über das Hotel Provençal, dass dort bei Antibes die Côte d'Azur erfunden wurde.
Diese Hunderten von Spielfilmen allein, die da gedreht worden sind, also und Gott schuf die Frau über den Dächern von Nizza, der Gendarme von Saint-Tropez, da würden uns ja Dutzende Beispiele einfallen. Die haben natürlich diese Landschaft vielen Zuschauern, also dem allgemeinen Publikum, unmittelbar nahegebracht, ohne dass man jemals da gewesen sein. Aber für so eine Küste ist das ziemlich einzigartig. Also man hat ein hohes Gefühl der Vertrautheit. Es gibt auch immer dieses Gefühl des Halbkriminellen, des Demimondänen. So eine Figur wie Alain Delon, der eben auch so ein Identitätsdieb ist und ein Scheckfälscher sehr häufig in den Filmen. Das passt sehr gut zu dieser Landschaft. Und das drückt, glaube ich, insgesamt so ein Lebensgefühl von Glamour, aber auch Gefährlichkeit aus, selbst wenn man dort nur harmlos am Strand herumliegt.
Posthum wird im November sein Buch Der Diktator und die Journalisten über Adolf Hitlers Interviews mit ausländischen Journalisten erscheinen. Kurz vor seinem 65. Geburtstag ist Lutz Hachmeister gestorben. Der Präsident der Schriftstellervereinigung PEN, genauer des deutschen PEN, nämlich José Francisco Aguera Oliver, hat aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt. Der im Schwarzwald geborene Lyriker und Essayist hatte die Nachfolge von Interimspräsident Hasslinger 2022 in schwieriger Zeit angetreten. Die PEN-Jahrestagungen in Tübingen 2023 und Hamburg 2024 hatte er vorbereitet und geleitet. Eine Findungskommission wurde bereits eingesetzt, um eine geeignete Nachfolge für das Amt des Präsidenten zu finden. Damit steht ein erneuter Umbruch in der Geschichte des PEN an. Vor 20 Jahren, am 2. September 2004, geriet der Dachstuhl der Weimarer Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Brand. 50.000 Bücher sind damals verbrannt. Dabei ging es aber auch um so etwas wie kulturelle Identität, sagt Reinhard Laube, Direktor der Anna-Amalia-Bibliothek.
Ja, man spricht ja gerne von Weimar als einem kulturellen Herz Deutschlands. Und man sieht es daran, dass in der Brandnacht ein großer Teil der Bevölkerung mithalf. Und man sah es doch auch an zahlreichen Menschen, die dann nach diesem Brand auch für das Haus und den Wiederaufbau der Sammlung gestiftet haben.
Reinhard Laube in den Kulturmeldungen von und mit Michael Köhler. Vielen Dank. Die Suche nach Regierungsmöglichkeiten in Thüringen und eine Annäherung zwischen CDU und BSW in Sachsen. Zwei Themen in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Noch einen guten Abend.